Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjavski und
Professor Dr. Reinhard Maria Köppel.
Und wir sprechen über den neuen Trend zu Vampirfilmen. Herr Köppel, jetzt wo ich einen Experten habe, was ist der Vampirfilm-Klassiker, den wir unbedingt sehen müssen, der vielleicht aber noch nicht so bekannt ist?
Ich würde auf jeden Fall vorschlagen Nosferatu, Murnau 1922. Und dann möglicherweise schlage ich eine Serie vor, Midnight Mass, relativ neu, von Mike Flanagan.
Okay, Nosferatu kennt man schon, aber auf das andere bin ich dann gespannt. 100 Jahre ist es her, dass der Film Premiere feierte, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau, der damit ein Filmgenre schuf, den Vampirfilm. Derzeit erleben die Blutsauger in den Kinos wieder einmal eine Konjunktur. Nicht nur, dass Regisseur Robert Eggers ein Remake in der Mache hat. Jared Leto spielt in Morbius einen Wissenschaftler, der an einer Krankheit leidet, die ihn in einen Vampir verwandelt. Nicolas Cage soll im geplanten Hollywood-Film Renfield erneut Dracula spielen, wie schon einmal in Vampire's Kiss. Und auch Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao produziert gerade einen, Zitat, futuristischen Sci-Fi-Western mit Vampiren. Herr Köppel, warum diese neue Vamp-Welle?
Ja, die Antwort darauf ist, die Vampire sind unsterblich, solange wir sterblich sind. Das heißt, es gibt eigentlich immer eine Wellenbewegung in den Medien, wo Vampire gehypt werden. Es gibt wieder einen neuen Vampirfilm, es gibt eine neue Vampir-Serie. Wenn man allein anschaut, Provider wie Netflix oder was auch immer, gibt es kaum Serien ohne Vampire, könnte man überspitzt sagen. Und dann gibt es wieder Wellentäler, wenn keine neuen Produktionen vorhanden sind. Aber die Figur des Vampirs ist an und für sich immer präsent, sei es uns bewusst oder auch unbewusst.
Diese Häufung ist doch jetzt schon auffällig. Kann man sagen, dass so ein Revival sich vielleicht aus einem bestimmten gesellschaftlichen Stimmungstrend speist? Vielleicht der Corona-Pandemie, die ja auch ein Bedrohungsszenario ist?
Das ist sicherlich ein guter Gedanke. Corona lässt uns an den Tod denken. Und wenn wir an den Tod denken, denken wir ja oft nicht an eine Einbahn. Das heißt, wir fahren ja nicht nur ins Jenseits hinüber, sondern wir haben die Hoffnung oder vielleicht auch die Angst, dass da drüben etwas ist. Und daraus speist sich auch die Idee, dass die Toten vielleicht zurückkommen könnten, was wir uns ja einerseits wünschen und andererseits befürchten.
Nun ist ja bei den von mir erwähnten Filmen die Spannbreite interessant. Also in welchem Setting diese Blutsauger auftauchen. Das geht von einem Superhelden-Vampir bei Morbius über eine Actionkomödie wie Renfield bis zum Western. Funktionieren Vampire universell oder sind diese immer neuen Variationen dann irgendwann mal blutleer?
Ja, schön gesagt, blutleer. Ich finde, dass die Figur des Vampirs, die uns ja sehr nahe ist, die wir gleichzeitig von uns aber auch wegscheuchen wollen, immer wieder eigentlich in jedem Setting passt, weil ja auch der Tod in jedem Setting vorstellbar ist. Also in sehr vielen Filmen, oder umgekehrt gesagt, es gibt immer wenige Filme, wo niemand stirbt, es sei denn, es handelt sich um Kinderfilme und selbst da ist der Tod präsent. Und wann immer der Tod präsent ist, ist die Frage, wie geht es weiter? Kommt jemand zurück? Und beim Vampir ist das natürlich dann typisiert, könnte man sagen, indem der zusätzlich noch Blut trinkt, was man real verstehen kann in einer einfachen Variation oder auch metaphysisch. Es geht ja hier um die Lebenskraft und die Potenz, die uns ausgesaugt wird. Und zusätzlich, und auch deswegen ist der Vampir, bleibt immer attraktiv in verschiedenen Settings, verkörpert er ja die Idee, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Und dass sich nach Werner Herzog wieder ein Regisseur an ein Remake von Nosferatu traut. Also Robert Eggers, den ich schon erwähnt habe, der sagte kürzlich, ich fange gerade an zu glauben, dass Murnau nicht will, dass ich das schaffe. Es fühlt sich einfach so schwer an und ich weiß nicht warum. Also der hadert da offenbar mit diesem Film. Freuen Sie sich als Filmwissenschaftler auf so ein Remake oder überwiegt bei Ihnen die Skepsis?
Ich würde dazu sagen, dass wir uns ja prinzipiell in einer Welt bewegen, in der die Medien eigentlich die Vampire sind, weil sie alle Inhalte aufsaugen und weiterverarbeiten und wieder ausspucken, so wie überflüssiges Blut. Das heißt, es gibt so viele Anbieter und es gibt so starke Nachfrage im Publikum, dass immer mehr alte Stoffe modifiziert werden, transformiert werden. Aus Filmen werden Serien, aus Büchern werden Filme, aus alten Filmen werden neue Filme, aus Filmen, die einen gewissen Zeitabschnitt eines Protagonisten oder einer Protagonistin zeigen, gibt es dann ein Prequel, ein Sequel, eine Variation. Dazu kommt dann auch noch der Bereich der Fanfiction. Das heißt, wir müssen uns damit abfinden oder wir wissen, dass diese klassische Einheit eines Textes, so ist das Original und das ist heilig und das darf nicht bearbeitet werden, schon längst nicht mehr existiert. Und es ist naheliegend, dass auch Murnaus Nosferatu weiter verarbeitet wird. Oft ist das verbunden ja mit technischen Elementen. Es wird aus dem Stummfilm wird der Tonfilm, aus dem schwarz-weißen Tonfilm wird der Farbfilm, aus dem Farbfilm wird dann mit besseren Computergrafiken ein Farbfilm, der drei Dimensionen vorspiegelt, und aus dem langen Farbfilm kommt dann der Director's Cut, damit ich noch mehr Szenen habe. Und aus dem Director's Cup wird dann vielleicht die Serie, und so werden alle Türen geöffnet, vor allem die Tür in unsere Geldbörse. Das heißt, wir geben dann immer wieder mehr auf, um Variationen des immer Gleichen zu sehen, was uns aber gleichzeitig auch Vergnügen bereitet.
Ich sehe schon, Sie sind da recht offen, aber es ist schon die Frage, bleibt man inhaltlich dicht an der Vorlage dran? Also Bram Stokers Roman Dracula in diesem Fall? Oder erzählt man etwas Neues, Eigenes über die Figur? Und wenn ja, ist das überhaupt legitim? Ihre Haltung ist da, ja, je mehr Varianz, desto besser?
Nein, es gibt beides. Es gibt den Genuss am Original, das ich nicht missen möchte, und den Genuss daran auch nicht. Und es gibt die Differenz. Es gibt die Variation. Man freut sich, wenn man etwas wiedererkennt. Man freut sich aber, wenn etwas anders gelöst wird. Plus, es gibt natürlich gesellschaftliche Faktoren, die hier einbezogen werden. Wer gesehen hat die BBC-Variation von Dracula, der wird sicher bemerkt haben, dass plötzlich aus dem alten, weisen Mann, Professor Van Helsing, klassische Vampirjäger, eine Frau geworden ist. Und das heißt ja nicht nur, dass das eine dumme Variation ist, sondern das heißt auch, dass es vorstellbar geworden ist, dass Frauen diese Funktion übernehmen, so wie Sherlock Holmes, diese Figur des Aufklärers, auch von einer Frau übernommen werden kann. Und wenn ich schon dabei bleibe, dass Sherlock Holmes ein Mann ist, dann mache ich, was ja auch passiert ist, zumindest aus Dr. Watson eine Frau. Das heißt, diese Variationen sind nicht nur ein reines Spiel mit dem Original, sondern spiegeln sehr oft auch gesellschaftliche Tendenzen wider.
Also Diversität im Hinblick auf Geschlecht, vielleicht auch Hautfarbe und so weiter.
Absolut. Absolut. Man sieht das, wenn ich noch einen Vampirfilm erwähnen darf, Blood Red Sky, eine deutsche Produktion, wo gespielt wird mit diesem fremdenfeindlichen Klischee. Da kommt, ich sage das jetzt laut unter Anführungszeichen, der typische arabische Terrorist vor, meint man zumindest, erkennt aber dann im Verlauf des Films, dass der eigentlich der Gute ist. Das heißt, es haben schon auch in diesem Genre des Vampirfilms, wo man sagt, na ja, das ist vielleicht nur Blut und Gewalt und Metaphysik, spiegeln sich natürlich auch ganz reale gesellschaftliche Tendenzen.
Nun sind Sie seit ganz, ganz vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, gelten als Vampirexperte. Jetzt einmal gefragt, Sie ganz persönlich, was ist Ihre Faszination an diesem Thema?
Ich glaube, es gibt zwei Zugänge. Das eine wäre natürlich immer ein privater, emotionaler Zugang, indem man sagt, Trauer ist ein universelles, aber auch individuelles Erlebnis und man versucht damit umzugehen. Man versucht sich eben vorzustellen, was wäre, wenn der oder die nicht gestorben wäre oder wenn sie wieder zurückkommen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, als Wiener, oder zumindest in Wien arbeitender Professor, kommt man an Freud nicht vorbei. Und Freud hat die interessante Theorie, dass unsere Angst vor den Toten, die Angst vor der Wiederkehr der Toten, eigentlich nur eine Projektion wäre. Er sagt, alle unsere Beziehungen sind ambivalent. Man kann dabei an Kinder denken, die sich manchmal wünschen, ich wünsche mir, die Mutter wäre tot, oder der Vater wäre tot, dann könnte ich heute am Abend mit meinen Freunden und Freundinnen länger spielen oder fortgehen oder was auch immer. Und Freud meint, dass wir, wenn diese Person dann tatsächlich stirbt, natürlich ohne unser reales Zutun, wir diese destruktiven Ideen auf die Person projizieren und dann plötzlich Angst haben, dass die uns den Tod wünschen oder zumindest aus dem Grab zurückkommen und uns ins Jenseits ziehen wollen. Das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Und natürlich auch die Universalität des Vampirgedankens. Das ist ja eigentlich ein Superheld, der wie Superman eine Schwäche hat. Es ist meistens die Sonne. Auch das kann variiert werden. Aber es ist ein Superheld, der überall vorstellbar ist, weil eben der Tod überall ist. Und der Vampir kann ja vieles, aber er ist auch eingeschränkt. Und das macht ihn, finde ich, faszinierend. Und wenn man heute auf die Straße geht, und ich glaube, das gibt noch immer, und jemanden fragt, völlig abgesehen von der sozialen Struktur, vom Einkommen, von der Herkunft, vom Alter, ein Kind, eine alte Frau, einen Multimillionär und sagt, wer ist Dracula? Dann ist wahrscheinlich zum Leidwesen Rumäniens die Antwort, das ist ein Vampir und der kommt aus Rumänien. Das heißt, wir kennen den Namen, wir kennen sogar den Ort und wir kennen die Eigenschaften. Und sagt dann, was wissen wir über Dracula? Ah, der mag die Sonne nicht, der fürchtet sich vor Knoblauch und. Obwohl natürlich auch diese Schwächen in der Gegenwart variiert werden. Aber es ist eine Figur, die eigentlich überall funktioniert. Und das macht sie auch als würde ich fast sagen, medienwissenschaftlich, statistischer Sicht äußerst interessant.
Und in einer morbiden Stadt wie Wien allemal, sagt Rainer Köppel, Filmwissenschaftler und Vampirexperte. Herr Köppel, vielen Dank für dieses Gespräch.
War mein Vergnügen, alles Gute.
Das war der Corso-Podcast für heute. Sie hören uns in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify und anderen Podcast-Diensten. Bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.